Guten Morgen, Dirk.
Guten Morgen, Peter.
Schön, dass wir uns wieder hören. Es ist Endspurt.
Endspurt? Wir haben doch gerade noch gar nicht angefangen.
Ja, bei dir ist Saisonanfang, bei uns ist sozusagen Endspurt, nämlich die Hallen-Messesaison-Endspurt.
Ah, okay, ja, das stimmt. Ja. Hallen-Messesaison-Endspurt ist bei mir seit der Saisoneröffnung bei uns letztes Wochenende auch vorbei. Es geht jetzt raus.
Genau, und wir verbringen gerade noch, wer das ist, das werden wir gleich sehen, aber wir verbringen gerade noch sozusagen die letzten Tage indoor in Messehallen, ausnahmsweise mal auf einer nicht wirklich Campingmesse, aber einer sehr, sehr großen Tourismusmesse, nämlich auf der ITB in Berlin. Genau. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir sitzen sozusagen hier vor dem Messegelände, du sitzt daheim.
Ja.
Du hast die Outdoor-Saison schon loslegen lassen. Und wir haben uns einfach mal eine Gästin diesmal dazu geholt.
Yes.
Gästin? Nee.
Gästin ist ein super Begriff.
Gästin ist geil, ne?
Okay. Das ist übrigens das längste Intro, seitdem ich mitmache.
Ja, stimmt. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mal gucken, was passiert.
Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
Präsentiert von Caravan & Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
So, wie immer.
Wie immer, genau.
Was passiert? Also meine Ausschläge sind weiterhin irgendwie, also mein Ausschlag ist wirklich schlecht.
Er redet von seinem Mikrofonausschlag für die Zuhörer.
Ja, okay, gut, ist egal. Hallo Jenny.
Hallo.
Hallo, ja.
Und hallo. Jetzt. Für mich.
Ja, zu Gast bei uns ist die liebe Jenny von Camping App und was mir vielleicht gleich am Anfang ganz wichtig ist, ist, wir haben dich eingeladen, Jenny, gar nicht wegen der Camping App, sondern einfach um, der guckt große Augen, wir können ja auch was zur Camping App erzählen, das ist ja gar nicht das Thema, aber wir wollen ja immer sehr interessante Menschen bei uns haben, auf der virtuellen Couch oder sozusagen vor, in unserem Vorzelt, unter der Markise, wo auch immer, und dass du durch und durch interessant bist, das haben der Dirk und ich jetzt, oder lernen wir seit, weiß ich gar nicht, wie lange wir uns schon kennen.
Einem guten Jahr, nicht mal. Dreivierteljahr ist.
Noch nicht, Peter kennt mir etwas länger.
Ich ja, ein bisschen, ja. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, hier komm Dirk, wenn, und das kann ich schon spoilern, wenn Jenny mit Lukas direkt neben mir stehen auf dem Messegelände, dann nutzen wir die Chance und nehmen mal eben schnell eine Podcast-Folge auf.
Sehr gut.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Von dem her also nochmal ein ganz offizielles herzliches Willkommen.
Dankeschön.
Ja, ich würde sagen, machen wir es ganz klassisch. Stell dich doch mal selber vor. Mal gucken, was wir jetzt so an Informationen erhalten.
Oh je. Ich bin Jenny. Wie gesagt, seit 8 Jahren mache ich mit Lukas zusammen die Camping-App. Habe aber eigentlich.
Ich habe gesagt, es ist nicht meine Tageszeit.
Ja, das stimmt schon. Ich bin ja eher so der Nachtmensch, aber es ist ja in Ordnung jetzt hier. Ja? Ich meine, es ist schon hell. Eigentlich hatten wir mit Camping und mit Apps nicht so viel zu tun davor, aber irgendwie altes Wohnmobil gekauft und kam dann irgendwie dazu. Und jetzt befinden wir uns in der Situation, dass wir 6 bis 7 Monate mit euch durch Deutschland touren und auf verschiedenen Veranstaltungen sind. Genau. Ich bin eigentlich was ganz anderes. Zuletzt war ich Philosophin an der Uni, Ethikerin, um es genau zu sagen. Und aber irgendwie ist ja Camping auch so ein bisschen Lebensphilosophie und so, Sinn des Lebens. Und das hängt ja irgendwie dicht zusammen, ne? Würde ich sagen. Genau. Wir leben in Oslo eigentlich, wenn wir nicht auf Tour sind mit euch. Ja. Und haben die Katzen dabei, 2 Stück. Die pennen hier gerade neben mir, weil für die ist es wirklich früh gerade. Die wissen gar nicht, was hier passiert, dass hier schon Leben ist um die Uhrzeit im Van. Jo, ich weiß nicht. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.
Wie kommen die Katzen mit dem neuen Van klar?
Die sind sehr happy eigentlich, ja. Kann man überall rausgucken. Ja, doch. Bisher hat noch keine Beschwerden.
Schon keine angemeldet.
Genau.
Wobei, ich muss sagen, doch, eine Sache irritiert sie sehr, und zwar, das ist dieses Querbad, was wir jetzt haben. Wenn man dann auf Toilette geht und die Tür zumacht und geschlossene Türen gehen gar nicht, dann ist da doch ein bisschen Irritation zu sehen, ja.
Verstehe ich.
Ja. Das würde ich auch gern sehen, wie Katzen dann das äußern und sagen, nee,
Das mögen wir nicht.
Ach, ja, alles.
Können die sehr gut. Das können die besser als Hunde.
Die miauen, die ja, schieben die Tür weg, die machen alles, ja.
Der Achim, wenn der unzufrieden guckt, sagst du, Achim, sitz.
Dann hört er auf, unzufrieden zu gucken.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Hör auf, unzufrieden zu gucken. Lass das jetzt sein. Es ist so, wie es ist.
Jenny, wie kommt man als Philosophin
dazu,
ey, man kann ja mal campen gehen etc. und kann auch finden, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte und man Campingplätze nicht findet. Die Story kenne ich ja von euch. Aber wie kommt man dazu, so weit weg von seinem eigentlichen Lehrstoff was zu machen? Was ist die Ambition dabei? Was gibt da den Antrieb zu? War das andere so scheiße? Oder hast du gesagt, okay, kommt, jetzt mache ich?
Da kannst du Ende des Monats kannst du einen Artikel dazu lesen in der Frauenzeitschrift. Da habe ich das erklärt. Oh. Das andere ist einfach schwierig. Die Arbeit in der Wissenschaft ist einfach total schwierig, weil es gibt kaum Festanstellungen. Man steht ständig unter Druck, sich beweisen zu müssen und immer besser zu sein als andere. Und also ich bin einfach jemand, ich würde mich jetzt nicht als besonders ehrgeizig beschreiben, sondern ich bin einfach, ich mache gerne Dinge, ich bin gern kreativ und wenn ich was mache, mache ich die gern gut. Aber mein Plan ist nie gewesen, egal was ich gemacht habe, irgendwie Karriere zu machen oder mich besonders hervorzuheben oder so. Das war einfach nicht mein Ziel, aber in der Wissenschaft muss man das halt.
Okay. Das finde ich, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz mal reingrätschen, das finde ich wirklich interessant, weil ich weiß gar nicht, man muss das vielleicht nochmal wiederholen oder du hast es noch gar nicht gesagt. Du hast in Oxford studiert und hast im Investment Banking gearbeitet und dann kommt diese Aussage. Das ist ja.
Also Investment Management, bitte nicht Investment Banking, das ist was anderes, ja? Nein?
Ja, Peter, hör auf jetzt.
Unterschied. Ja, das ist genau mein Themenfeld.
Ja, genau. Ja, aber ich bin, also keine Ahnung, ich glaube, ich bin im Leben einfach mehrfach glücklich gestolpert und in solche Sachen immer reingekommen. Das war ja kein irgendwie großer Masterplan, der dahinter stand. Ich habe halt ein sehr gutes Abi gemacht in England und dann sagte halt mein Schulleiter, bewirb dich doch mal in Oxford. Und ich so, was ist in Oxford? Ja, klar, mache ich halt. Und dann hast du einen Studienplatz in Oxford und dann gehst du da halt hin, ne? Also das war jetzt ja nicht so ein, andere, die ich da höre, die planen das irgendwie über lange Zeit und haben da irgendwie Strategien entwickelt, um da hinzukommen, ihre Ziele zu erreichen. Und bei mir war das halt nie so.
Aber du hast mir mal erzählt, und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum du dich jetzt eher so, und das meine ich positiv, treiben lässt, ich mache es ja ähnlich, dass dieser Anspruch auf dieser Schule und das, was menschlich, also eher unmenschlich von einem verlangt worden ist, dir schon die Frage gestellt hat, ob das alles so richtig ist, dieses Lehrsystem, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe dann letztes Jahr zum Beispiel an der Uni Wien, war ich Gastdozentin für ein Semester und habe da zwei Kurse gegeben. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das war aber extra. Das war null Teil meines eigentlichen Jobs, wo es war, zu forschen und zu publizieren und so weiter. Und da muss man halt immer viele Anträge schreiben, um sich um Fördergelder zu bewerben und so. Und du bist eigentlich nur gestresst, weil die Arbeit hört ja auch nie auf. Also ich meine, das kennt man in der Selbstständigkeit ja auch. Aber du bist halt viel stärker in ein System eingebunden, was von dir Erwartungen hat. Jetzt ist es halt so, wenn ich halt keinen Bock habe, etwas zu machen, dann mache ich halt nichts. Und dann muss ich damit leben. Aber in diesem System bist du halt auch verantwortlich gegenüber deinem Team und anderen Leuten und deinen Forschungskollegen und so. Und das heißt, der Druck ist ein ganz anderer und auch mit geringen Chancen irgendwie da dauerhaft Fuß zu fassen, ja. Und dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, ich habe ja nie mehr erträumt, Professor zu werden oder so. Das war ja nicht mein Lebensziel. Und dann halt auch zusätzlich die Arbeit an der App, was ich ja immer noch dazu gemacht habe, das war einfach irgendwann zu viel. Und ich meine, für mich war so der Schlüsselmoment, das sage ich auch in diesem Interview, in dieser Zeitschrift, weil es einfach stimmt, als dann meine Mutter plötzlich gestorben ist vor anderthalb Jahren, da stellt man sich schon so ein bisschen auch so eine Metafrage und sagt, was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? Irgendwann ist vorbei und dann habe ich was getan. Und dann war dazu noch, dass ich kurz vor ihrem Tod so ein Gespräch mit ihr hatte, wo ich doch sehr, ich war einfach fertig mit meinem Job, ich war einfach fix und fertig. Und dann habe ich gesagt, boah, es ist so anstrengend. Und dann sagt sie einfach so zu mir in ihrer Art, lass es doch. Und dann saß ich da und habe gedacht, so, ja, dann lass ich es halt. Also,
na gut, hör ich halt auf.
Ja, das ist halt, Wissenschaft ist halt auch was, da kommt man nicht so schnell wieder rein. Also wenn man einmal gesagt hat, so, das war's jetzt, ich gehe jetzt durch die Tür und bin draußen, man verpasst ja viel, also man kriegt ja dann nichts mehr mit, was in der Forschung sich so tut und so. Der Wiedereinstieg wäre schon schwer, also war das dann schon eine ziemlich endgültige Entscheidung, aber bisher, ich hab ja nicht zu wenig zu tun, also von daher.
Wenn da jemand mehr darüber lesen möchte, in welcher Zeitung wird dieser Artikel veröffentlicht?
In der Petra.
In der Petra?
Eine ja. Petra.
Ja, also vielleicht mal beim Friseur oder beim Arzt gucken. Die liegen dir ja oft aus.
Ist sie im Lesezirkel?
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Also, solange es nicht ein Bild der Frau ist, ist ja alles gut.
Das hätte auch die Brigitte sein können. Ne?
Hätte auch die Brigitte sein können.
Ja.
Direkt Brigitte hinter den Strickanleitungen.
Das genau.
War voll der... Peter, wir begeben uns gerade auf Scheißeis, wir kriegen mega Trash hier.
Ja, ich weiß.
Komplett so.
Es ist aber auch ungewöhnlich, weil, das muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch anmerken, wenn ich jetzt die fast 90 Folgen durchgehen würde, dann befürchte ich, dass der Gastanteil an Frauen bei uns einfach viel zu unterrepräsentiert ist. Also das, da sind wir leider deckungsgleich mit der Branche und das ärgert mich eigentlich sehr.
Ja gut, aber das ist ja wirklich so ein Thema, ich meine, ich will jetzt nicht die Schuld von uns weisen, aber wenn in der Branche wenig Frauen rumlaufen, ne, dann findest du halt auch keine.
Ja, da muss ich jetzt allerdings reingrätschen, weil unser Podcast ist ja nicht nur Branchenvertreter, sondern wir wollen uns ja mit Menschen unterhalten, die immer oder die mit Camping zu tun haben. Und ich glaube, dass allgemein, wenn man über alle Camper schaut, wahrscheinlich das trotzdem 50-50 ist, oder?
Ja, okay, dann kann man ja einfach sagen, hier ist der offizielle Aufruf, wenn ihr Bock habt, bei einem Podcast teilzunehmen als Frau mit irgendeinem
Ladies,
Thema.
Wenn ihr Bock habt.
Was? Ladies. Ja, Jungs Bock nicht, haben wir genug.
Ja.
Dann bitte zum Beispiel bei Instagram auf der Vans and Friends Seite kurze Nachricht schreiben hier. Ich habe Bock, meinen Senf dazuzugeben, damit der Peter sich mit euch in Verbindung setzen und dann steigern wir den Frauenquotienten.
Genau, und wenn irgendwelche Jungs ankommen mit Mimimi, dann hier, ne, Klatsche.
Das war schon wieder so.
Was?
Du musst aufpassen. Das war schon wieder politisch.
Ach so, nein, das war einfach nur bezogen auf, es gibt ja dann die Herren, die meinen, dass nur weil man versucht, einen Gleichstand herzustellen, auf einmal anfängt, Männer zu diskriminieren. Und da kann ich wirklich nur müde lächeln und sagen, Jungs, immer mit der Ruhe.
Wir diskriminieren keine Männer.
Nein.
Jenny, wir haben uns letztes Mal... Aber jetzt mal wieder zu Jenny. Wir haben uns letztes Mal, hast du mich ja zu Karneval hier und meine Familie und mich besucht, zusammen mit dem Lukas. Und da hast du über ein sehr spannendes Auslandsjahr berichtet, weil ich glaube, eine Frau mit so viel Engagement wie du, die so viel Power hat wie du, du warst mit 17 schon in einem unfassbar bekackten damals Land als Austauschschülerin, richtig?
Mit 15, ja.
Mit 15, ja.
Ja, ich war in Kolumbien ein Jahr lang. Genau, und zwar Januar 98 bis Januar 99.
Aber jetzt weiß jeder, wie alt die Jenny ist, sehr gut.
Ja, würdest du
ich schäme mich nicht für mein Alter.
Nein, muss ich da mal nachhaken, weil der Dirk gerade gesagt hat, also Kolumbien, die Situation meinst du, Dirk?
Ja.
Das Land selber ist ja, glaube ich, wunderschön, ne?
Ist also wunderschön, traumhaft schön. Ja, aber es war damals tatsächlich noch ein sehr unruhiges Land. Ich meine, ist es ja immer wieder. Und es waren Präsidentschaftswahlen damals. Das war ein sehr unruhiges Jahr. Es stand auch einmal kurzzeitig davor, dass ich hätte ausreisen müssen. Aber das habe ich dann durch das geschickte Zurückhalten von Informationen gegenüber meiner Organisation verhindern können. Okay. Und durfte dann bleiben. Ja, es ist mir auch nichts passiert. Also überhaupt gar nichts.
Ja, mein Ex-Schwiegervater, der ist mal mit dem Defender durch Kolumbien gefahren und wollte unbedingt die Panamerikaner fahren und hat sich nicht überzeugen lassen damals, dass es Abschnitte gibt, die man vielleicht nicht fährt. Ja, die Quintessenz war, dass wir im Vorgarten das BKA hatten und die uns befragt haben, warum er denn da festgehalten wird. Und der hat dann 3 Monate länger einfach in Kolumbien verbracht. Und irgendwie, glaube ich, seinen Defender hat er nicht wiedergekriegt.
Oh. Das Lenkrad als Andenken.
Aber ich weiß von, ich habe ja früher mal bei MyDays gearbeitet, eine Kollegin gehabt, die nach Kolumbien auch, glaube ich, erstmal nur zum Arbeiten gegangen ist und dann da sehr glücklich ist und geheiratet hat, Kinder hat etc. Und ich sehe immer mal wieder was von der und das sieht alles nach Leben aus, ne? Nach strotzendem lateinamerikanischem Leben.
Ja, ich wurde ja auch immer gefragt, also die Sorge war, dass ich entweder entführt würde oder drogenabhängig würde, was beides etwas absurd war. Aber ich meine, was man ja immer so vergisst, ist, dass so Konflikte in solchen Ländern ja selten für alle im ganzen Land den Alltag bestimmen. Das passiert halt so ein bisschen mehr im Hintergrund. Das ist ja auch ein sehr paramilitärgetriebener Konflikt gewesen. Und das heißt jetzt, ich habe in Medellin gelebt und das ist jetzt ja nicht so, dass da im Alltag ständig was davon mitbekommst. Die Medien sind halt voll. Jeder kennt jemanden, der davon betroffen ist in irgendeiner Form. Natürlich, aber die Leute leben trotzdem ihren Alltag. Also musst du ja, du hältst das ja gar nicht aus.
Ja. Ich finde, das sieht man auch, wenn man jetzt aktuell immer mal wieder auch ein bisschen tiefgründigere Berichte sich anschaut über die Ukraine. Wenn du dann Bilder aus Kiew siehst, wie Menschen im Café sitzen, und das ist für jemanden, der sich nicht in der Tiefe damit befasst, so total surreal, ne? Also den ganzen Tag von Krieg zu hören und dann zu sehen, dass, aber ich meine, ist ja auch ein schönes Zeichen, dass Menschen sich das nicht nehmen lassen, ne? Und sagen hier, fuck it, ne? Wir machen trotzdem, wir wollen trotzdem was von unserem Leben haben. Ne?
Ja gut, und ich meine, du siehst es ja auch, wir sind ja gestern hier durch die Hallen auf der ITB gelaufen und welche Länder alle vertreten sind, die sich in irgendwie starken Konflikten oder problematischen, schwierigen Situationen befinden und trotzdem hier einfach einen Riesenstand auf der ITB haben, wo man denkt so, okay, Tourismus, ja, so, ja, gibt's trotzdem irgendwie, ne? Also.
Ja, würdest du aktuell in einem Land wie der Ukraine Urlaub machen?
Ich nicht, nee.
Nee, ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Ja, dann.
Aber nee, ich frage nur, was heißt krisengeplagt? Was für Beispiele gibt es da deiner Meinung nach, gerade auf der ITB?
Die Ukraine zum Beispiel war da oder ja. Ist da.
Ja.
Okay.
Aber auch andere Länder, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so, das ist jetzt meine Ignoranz, die da durchscheint, ich habe keine Ahnung, aber es gibt schon auch einige Länder so in Afrika, von denen man eher hört, dass da Konflikte herrschen und dann auch so ein paar andere.
Gekommen ja? Ist das, Jenny, weil wir an Armenien vorbeigegangen sind und über Bergkarabach kurz gesprochen haben.
Ja, verstehe.
Und, ja. Genau. Und so sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Aber das ist, also das, ich glaube, dass es da auch immer, also bei der Ukraine oder bei anderen Ländern einfach auch darum geht, dass die sich teilweise auch vorbereiten, ne? Teilweise versuchen, dadurch sozusagen Geschäftsbeziehungen, die sie schon immer hatten, aufrechtzuerhalten. Auch klar. Über eine Phase hinweg, wo sie einfach kein Geschäft machen, aber dass sie einfach nicht in Vergessenheit geraten. Ne? Das ist ja auch eigentlich ein schöner Ansatz. Ne?
Ja.
Weil wir haben uns gefragt, Dirk, wenn es jetzt nicht so wäre, vor dem Krieg, wärst du in die Ukraine gefahren? Weil ich glaube, so campingmäßig war das, glaube ich, ein sehr spannendes Land.
Ich glaube, ich wäre nicht in die Ukraine gefahren und ist es vielleicht meine Ignoranz, dass ich dieses ganze Ostblock-Thema, auch wenn das Wort Ostblock out ist, mich bis auf wenige Länder noch nie interessiert hat. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass meine Schulbildung einfach verursacht hat, dass da eine ganz große Mauer ist und hinter dieser Mauer einfach das Schrecken beginnt. Und, ja, ist ja so. Das haben wir so beigebracht bekommen. Ne? Also ich hab mein Bruder war ja 11 Jahre älter als ich, bevor er gestorben ist. Und der ist ja damals in einer kompletten Überzeugung zur Bundeswehr gegangen, weil er ja einfiltriert bekommen hat, dass der Russe das Böse ist. Und dass wir im Kalten Krieg alle... Ja, natürlich. Alle gewappnet sein müssen, ja, generell jeder Russe. Nein, Quatsch. Und gewappnet sein müssen für einen dritten Weltkrieg. Und er konnte gar nicht verstehen, dass ich damals verweigert habe. Und heute würden wahrscheinlich wieder, mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich jetzt am Bahnhof war in Köln und meine Frau von der Kur abgeholt habe, hat meine ältere Tochter, die ja hier bei mir geblieben ist, gesagt, boah Papa, wie viele Bundeswehrsoldaten laufen denn hier rum? Die laufen da jedes Wochenende rum, nur dass es jetzt wieder en vogue ist, seine Ausgangskleidung zu tragen und das 20 Jahre lang nicht gemacht hat. Und jetzt standen da am Kölner Bahnhof, ich habe echt gedacht, marschieren wir gerade ein, 250 Soldaten rum. Ja. Ja. Und also ich will damit sagen, in meiner dann war irgendwann sind wir als Kinder nach Jugoslawien gefahren, weil es ja auch schon Ostblock war sozusagen. Ne? Und dann hörte meine Früherziehung mit dieser Region auf. Heute würde ich durchaus mal Slowenien oder so, könnte ich mir vorstellen, habe ich schon viel drüber gehört. Aber danach, also ich muss mich mit beschäftigen. Es war bis jetzt nie mein Ansinnen, dorthin zu fahren.
Ja.
Außerdem habe ich eine Einladung nach Norwegen bekommen.
Da muss ich musst du als erstes hin, das stimmt. Ja,
ich musste mich Jenny und Lukas in Norwegen besuchen.
Ja, vielleicht zwei Sachen und dann kämen wir zum Gast zurück dazu. Ich kann das vollkommen unterschreiben, weil mein Vater war Bundeswehrsoldat und ich bin in den 80ern aufgewachsen, also von dem her, da war das Feindbild ziemlich klar und eindeutig, also viel viel mehr schwarz-weiß gilt es. Und bei mir ist das auch noch immer drin, also ich habe schon viel Interesse dafür, ich war auch schon in einem oder anderen Land, aber trotzdem ist diese Hürde, diese geistige Hürde noch immer vorhanden. Und was das Thema Bundeswehrsoldaten angeht, das habe ich letztens auch meinen Kids erzählt, was die gar nicht mehr kennen, zum Beispiel, weißt du noch, Ausscheider?
wenn so alle drei Monate irgendwelche vollbesoffenen in weißen T-Shirts durch den Ort gerannt sind,
ja,
und alle sich die Haare gerauft haben oder in Zügen irgendwie die Züge unsicher gemacht haben, das kennt eigentlich niemand mehr, ne? Oder ja, oder das ist so, wenn bei uns ab und zu wird man bei uns trainiert, weil wir an den Alpen wohnen, wo dann halt ein Tornado oder ein Eurofighter über uns drüber fliegt, dann gucken meine Kinder oder so, die gucken einen an so nach dem Motto, was ist denn jetzt passiert? Und du denkst dir, das war früher öfters der Fall.
Also, ja, klar.
Ne, das ist jetzt nicht so Ungewöhnliches. Ne? Aber es ist schon, ist das bei dir, Jenny, du bist ja, ich weiß gar nicht, würde man sagen, du bist die Generation nach uns? Du bist, ja, schon.
Ja, würde man
also ist sagen. Das Empfinden das Gleiche?
Also, keine Ahnung, ich bin gar nicht so viel jünger als ihr, aber ja, irgendwie schon. Ihr fühlt euch schon an wie eine andere Generation.
Danke.
Ich leg jetzt auf.
Ich bin halt immer groß geworden. Also erstens, ich war immer sehr neugierig, so was den Osten so angeht. Ich komme ja aus Hessen ursprünglich und bin ja sehr nah an der damals deutsch-deutschen Grenze groß geworden und dann ging die Grenze auf und dann war das halt alles sehr spannend und wir waren dann auch viel im Osten unterwegs, inklusive in Polen. Wir waren immer als Kinder sehr viel in Polen im Urlaub, auch in Masuren, also das, was schon sehr weit im Osten dann halt auch ist, und ich habe eigentlich ein großes Faible dafür und ich kenne halt nicht diese Angst vorm Russen, ja, wie das damals so war. Das kenne ich von meinen Großeltern noch tatsächlich. Mein Opa wurde ja auch vertrieben aus Ostpreußen damals, wo er einen Hof hatte, von den Russen und so. Also, aber ich selber gar nicht und fand das eigentlich immer sehr spannend. Also ich glaube, ich wäre auch durchaus mal in die Ukraine gefahren zum Campen, weil ich das eigentlich eher spannend finde. Was ich unheimlich schwierig finde, ich spreche ja recht viele europäische Sprachen, aber die gehen alle eher so nach West- und Nordeuropa und im Osten bin ich halt sehr aufgeschmissen. Genau.
Ui. Ja.
Ui, verschluckt.
Frosch im Hals.
Ja, und ich glaube, was du auch im Osten erleben würdest, wir sind das ja gewohnt, und gerade ihr auch in Norwegen, dass es in Westeuropa sehr viele Länder gibt, wo ich mit Englisch gut durchkomme. Ich glaube, das ist in Osteuropa nicht so. Also ich glaube da.
Ja, bei den jungen Leuten schon. Also
bei Jungen, klar, ja, das stimmt. Also ja, stimmt, weil
also Slowenien zum Beispiel kann man wirklich mit älteren Leuten auch oft noch Deutsch sprechen. Das funktioniert auch gut. Und die waren auch immer sehr freundlich mir gegenüber. Das war jetzt nicht irgendwie komisch, aber ich bin da ja ganz offensichtlich auch eine andere Generation. Also ich habe da eigentlich nie ein Problem mit gehabt. Aber es ist eher so das eigene Wohlbefinden. Also ich kann halt gerne ein paar Sätze in der Landessprache. Und in Polen kann ich irgendwie die essentiellen Dinge wie Getränke und Lebensmittel, so ein paar. Aber ich kann da keine Sätze sagen, ja. Also das ist sehr schwierig, ja.
Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du warst in Oxford, du warst in Kolumbien, haben wir schon gehört. Du bist, haben wir uns wirklich, als wir zusammen gesagt, habe ich gesagt, Jenny, erzähl mir mal, was du alles im Leben gemacht hast, damit ich mal überhaupt einen Überblick habe. Und dann warst du in Kanada mit deinem Bruder.
Genau.
Dann hast du, wie gesagt, bis nach Norwegen ausgewandert, also wirklich unfassbar facettenreich. Wie passt da, oder war das Thema Camping immer Teil deines Lebens oder ist das erst zu irgendeinem Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, ich möchte was anderes erleben, ich möchte raus, ich möchte irgendwo einen neuen Lifestyle für mich entdecken?
Ja, also ich sag mal so, ich hatte, mein erstes Camping-Erlebnis war, glaube ich, da war ich in der Grundschule und meine beste Freundin damals, deren Oma hatte einen Dauerstellplatz in Grömitz. Und dann waren wir da an der See halt und das war sozusagen meine erste Camping-Erfahrung und dann irgendwie gar nicht. Als Familie waren wir halt eher so Ferienwohnungen-Typ. Ich habe zwei Brüder, das ist alles ein bisschen komfortabler gewesen einfach, also gar nicht. Aber es kam irgendwie, also mich hat es immer fasziniert. Ich fand das immer spannend, so ein kleines Häuschen zu haben, mit dem man durch die Gegend fährt. Und als Lukas und ich dann damals in Frankfurt unseren Coworking-Space hatten, was so ein super lokales, sehr soziales, intensives Geschäft war, unheimlich viele Leute immer in der Großstadt um uns rum. Und das war einfach so, mal ausbrechen war irgendwie unser Traum. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwie mal eine Sendung gesehen, ich weiß gar nicht mehr genau. Und auf einmal saßen wir eines Abends da und haben auf mobile.de irgendwie geguckt, gibt es ein Wohnmobil, was wir uns leisten können? Und dann gab es eins, dann sind wir nach Dortmund gefahren und hatten wir ein Wohnmobil. Und dann ja, waren wir Camper. Also das ging dann irgendwie ganz schnell. Wir fackeln ja bei so Sachen auch nicht immer lange. Also das ist ja einfach so bei uns.
Okay.
Und genau, stimmt, vorher hatten wir ein paar Mal gezeltet und das war irgendwie unangenehm. Also das war anstrengend. Wir hatten so ein kleines Zelt, was wir nicht, wir konnten es aufbauen, aber nicht wieder abbauen. Also so ein Luftzelt, weißt du, so, was man
Ja, was ist das denn für eine Wendung?
Krustfrei. Kennt ihr das nicht? Ich so, nicht. So drehen und Dirk, du kennst das bestimmt. Und das war
ja, die verkaufe ich genau deswegen nicht, weil ich habe das mal probiert, dann bekam ich ständig gebrochen und die Stänge zurück von Menschen wie euch und dann haben wir gesagt, die verkaufen wir nicht mehr.
Ja, oder auch sowas, wir haben das dann schön platziert nachmittags, am nächsten Morgen festgestellt, dass wir in der prallen Sonne standen und es waren gefühlt 3000 Grad in unserem Gewächshaus und es war einfach, wir sind da rausgekrabbelt, ja. Wie so Wasser, Wasser. Also, haben wir festgestellt, wir sind einfach zu alt, ja. Ach ja, und dann haben wir auf dem Platz gezeltet in Darmstadt irgendwie, haben festgestellt, dass wir nicht nur in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens, sondern auch neben dem Sportflugplatz Egelsbach irgendwie waren. Und es fühlte sich so an, als würden die Flugzeuge durch unser Zelt fliegen.
Aber du hast gerade alles Punkte aufgezählt, die nicht das Zelt schuld ist, sondern ihr. Nein, ne?
Also wir sind einfach zu doof zum Zelten, mussten dann.
Ja, genau.
Das ist genau richtig so. Ja.
Genau. Wie passt das dann zusammen mit dem, also wir sind gestern hier durch Berlin gegangen, gestern Abend sind wir was essen gegangen, da hast du nochmal gesagt, oh nee, also auf dem Land wohnen, das könnte ich nicht, ich brauche irgendwie Stadt.
Naja, wir sind ja sowieso, das ist ja das Schöne am Camper, ne, dass du ja immer raus kannst und wir sind ja auch ständig draußen, aber ich mag einfach schon die Stadt, die Vielfalt der Stadt, was die Menschen angeht, aus verschiedenen Ländern. Es gibt Gastronomie aus verschiedenen Ländern. Es gibt kulturelle Angebote, spannende Menschen, die da durchreisen und so. Ich meine nicht, dass die auf dem Land nicht auch ab und an gibt, aber wenn ich mich in so ein Dorf setze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand Spannendes aus dem Ausland mal vorbeikommt, irgendwie geringer als in der Großstadt. Ne? Das ist schon einfach durch die Masse mehr. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir nicht mehr so ein vor Ort super lokales Geschäft haben, ist das auch entspannt, weil ich muss ja, wenn ich in Oslo sitze, nicht ständig mit allen Leuten mich befassen, die da nun mal sind. Als wir den Coworking Space hatten, war das was anderes. Da hatten wir irgendwie, keine Ahnung, 200 Leute die Woche, die da durchgegangen sind und mit denen wir mit allen auch gesprochen haben. Und das haben wir halt jetzt nicht mehr. Ja, also wir haben jetzt die Möglichkeit, das ja viel aktiver zu gestalten und wir können jetzt eben irgendwo in der Natur sitzen, können aber wieder nach Hause und sind in der Stadt.
Kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, ich wohne jetzt nicht in der Großstadt, aber in der Geschichte.
In der ehemaligen Hauptstadt.
Ja gut, aber es ist ja keine Großstadt im Sinne von heutigen Großstädten. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, aber in einer geschichtsträchtigen Stadt. Sabine und ich haben auch oft darüber nachgedacht, ob wir irgendwie weiter landinwärts Richtung Eifel oder so was machen. Nee, also wir sind auch gerne unterwegs, aber das leichte Autobahnsurren am Nachtfenster, am Schlafzimmerfenster gehört auch irgendwie zu unserer Heimat. Das ist einfach so.
Also jetzt muss ich dann bin ich der hier, der jetzt dagegen halten muss. Also mit einer 12.000 Einwohnerstadt. Also was ich, wenn ich mal in Murnau bin, wirklich genieße, ist dann, also was, es fehlt mir ein bisschen was von der Großstadt, das stimmt. Also was so diese Internationalität angeht, was die unterschiedlichen Menschen angeht, was dieses auch, ich finde ja, man kann wunderbar in Großstädten beobachten, also sich einfach in ein Café setzen und ganz viele Menschen beobachten und schauen, was da so passiert. Aber so eine 12.000 Einwohnerstadt hat auch sowas ganz Kuscheliges, Heimeliges, ne? Also so ein, wo du einfach alles kennst, ne? Wo du alles zu Fuß erlaufen kannst, wo du einfach sehr, sehr kompakt sozusagen dir einen Überblick verschaffen kannst.
Also wir erlaufen auch alles in Oslo. Das ist eine Frage von, wie viel du laufen willst, Peter.
Oslo ist auch wirklich kein gutes Beispiel, Jenny. Also wenn du mir sagen würdest, du erläufst alles in Berlin, okay, gut, dann würde ich den Hut ziehen. Aber Oslo ist ziemlich einfach dafür.
Ja,
weil? Weil es so schön ist? Oder
nee, weil es so kompakt ist, weil der wirklich, also der interessante Teil von Oslo, oh, das heißt interessante, es gibt ja viele interessante Teile, aber der Teil, den man sozusagen, wo man sich bewegt, wo Gaststätten, Kneipen, Angebot etc. ist schon kompakt.
Ja, aber Stadt ist halt auch nicht Stadt. Ich meine, Frankfurt, wo wir vorher gewohnt haben, hat fast die gleiche Einwohnerzahl wie Oslo, aber auf der Hälfte der Fläche. Ja, also das ist ja auch
Frankfurt ein bisschen, ist aber auch ist ultra klein, ne, was Fläche angeht, das wissen viele.
Ja, natürlich, aber es ist trotzdem ultra anstrengend, wenn du dir die Stadt erläufst im Vergleich zu Oslo, auch einfach wie das liegt. Also ich meine, der Oslofjord und der Main, den kannst du jetzt auch nicht unbedingt vergleichen, ja. Aber natürlich auch, wie die Leute überhaupt drauf sind. Also schon alleine, dass die Autos in Oslo weitestgehend aus der Stadt raus sind, weil die unten durchfahren und weil einfach die Leute entspannter sind, also von der ganzen Atmosphäre. Deshalb finde ich immer, also ich glaube, in Mexico City, obwohl ich da noch nie war, möchte ich auch nicht leben, oder in Kairo, weil das wirklich diese Megacities sind und so, weil mir das, glaube ich, auch zu viel wäre. Aber ich mag schon Städte und es muss ja nicht immer die allergrößte Stadt sein. Ich habe in London auch gelebt zum Beispiel und da würde ich auch wieder leben, ja. Also wenn die den Brexit rückgängig machen, dann würde ich da wieder leben. Aber also das fand ich auch eine Stadt, die sehr genial ist, ja.
Ja, wobei London, finde ich, dann auch schon sehr groß ist, ne? Also dieses, ich finde das ja hier, das hast du in Berlin auch, ich habe ja mal ein Jahr in Berlin gewohnt, Und dieses flächenmäßig riesig, das finde ich auch in gewisser Hinsicht so ein bisschen anstrengend. Und eigentlich besteht ja Berlin aus, weiß ich nicht, 5, 6 Städten. Ne? Ja. Also wenn du dir diese Bezirke anguckst, und was weiß ich, glaube Neukölln hat 300.000 Einwohner. Ja, alter Schwede. Ne? Das ist nur ein Stadtteil. Ne? Und irgendwie hat aber auch jeder so seinen eigenen Charakter. Oder wir waren, als wir da bei der Veranstaltung waren vor 2 Tagen, dann hast du du guckst auf so ein paar Hochhäuser und denkst dir, oh cool, das ist die City. Nee, das ist nur eine von 3 oder 4 Zentren sozusagen, die es in Berlin gibt.
Ja. Ja, ich bin ja selber in einer Kleinstadt aufgewachsen und ich kann dem auch schon was abgewinnen. Aber ich muss sagen, ich mag halt auch einfach so ein bisschen diese Anonymität. Zum Beispiel habe ich als Kind sehr darunter gelitten, dass mein Vater war halt an der einzigen gymnasialen Oberstufe der Lehrer für alle, die Mathe gehasst haben eigentlich, inklusive Lukas, ja. Also das heißt, und das war einfach schon so, durch meinen Nachnamen war ich halt sofort, ich habe 2 Brüder, mein Vater hat irgendwie 8 Geschwister, ja. Das heißt, auf einmal kennen alle einen oder meinen einen zu kennen und das mochte ich halt nicht. In einer Großstadt passierte das halt nicht so. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich finde das andere halt irgendwie sehr beklemmend. Also so dieses Gefühl, dass alle meinen, über mich Dinge zu wissen. Und also man trifft dann auch ständig Leute, die einen irgendwie kennen. Und das ist mal ganz nett, aber ab und an geht mir das auch ein bisschen auf den Keks. Also da mag ich eher schon so dieses Verschwinden in der Masse der Großstadt.
Aber das ist ja das, was auch, wenn du es umdrehst, auch was Positives haben kann, ne? Also das ist, finde ich auch schön, wenn ich jetzt in Monau bin und ich Leuten über Weg laufe, die ich nicht mag, dann ist das blöd. Aber du musst halt gucken, dass du möglichst viele gut findest. Aber dann mit dem einen oder anderen. Das ist ja auch so ein bisschen wie hier auf der Messe, ne? Oder das kennt ja der Dirk auch, wenn du einfach über die Messe gehst und Menschen kennst. Ne? Und so ist das in so einer Kleinstadt, ne? Dass du einfach mal stehen bleibst, mal ein Pläuschen führst und so weiter. Und das ist so dieses Nahbare, das ist halt in der Großstadt dann nicht ganz so.
Ja, aber ich meine. Nee, aber ich meine, ich finde, da hat man das halt eben trotzdem über sein Berufliches oder über andere Sachen. Und ich meine, du bist ja selber sehr viel unterwegs, Peter. Also ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, wenn du wirklich das ganze Jahr nur in Murnau wärst.
Das geht nicht. Ja. Das ist ganz einfach. Nein, ich habe ja in München lang gelebt. Ich habe das Jahr in Berlin gelebt. Also von dem her, was ich gesagt habe, dieses Beobachtende in der Großstadt unterwegs sein, das finde ich schon auch sehr faszinierend. Absolut. Also am besten ist, sich einfach alles reinzuziehen. So oder so. Ne? Aber Dirk, ich meine, das ist ja, Tannenbusch ist ja ein bisschen so wie Kleinstadt, oder?
Ja.
Nicht?
Ja, wir haben 4.500 Einwohner im Tannenbusch.
Okay.
Also der ganze Tannenbusch, sowohl neu als auch alt, glaube ich.
Okay, aber bei dir da in der Siedlung, da kennst du schon den einen oder anderen.
Da kenne ich alle. Also mich kennen auch alle. Das liegt aber einfach daran, dass ich jetzt
20 Jahre... Lachst. Wahrscheinlich, wenn du im Wohnzimmer lachst, wir sind alle im Stadtteil.
Genau, und wenn ich brülle auch. Genau. Nein, das liegt einfach daran, ich habe hier 20 Jahre Jugendarbeit gemacht in dem Stadtteil. Mhm. Und das wird, glaube ich, mal eher das Verhängnis von Jule, dass jeder sagt, ey, dein Alter, der hat mich damals durch die Ferienfreizeiten geprügelt. Deswegen auch so ältere Herrschaften mittlerweile. Ich meine, die sind ja mittlerweile auch alle an die 40, die ich damals als wir sagen im Rheinland, Pens mit hatte in den Ferienfreizeiten. Von daher bin ich hier schon ganz gut vernetzt in Vereinen auch. Es gibt auch hier bei uns im Stadtteil einen Verein zur Pflege des rheinischen Brauchtums. Da bin ich auch aktiv. Die machen ja die ganzen Feierlichkeiten im Dorf und so. Und genau, aber deswegen, das genieße ich auch. Ne? Also als ich damals gefragt worden bin, ob ich ernsthaft das Haus meiner Eltern im Tannenbusch übernehmen will, weil eben Neu-Tannenbusch so ein Brennpunkt ist, das stand für mich nicht zur Diskussion. Aber die meisten haben gesagt, ich glaube, du bist bescheuert. Aber es ist eben meine Heimat. Und das ist mir auch egal mit allen Belangen, die dazugehören, dass es nicht immer schön ist. Ist halt so. Es ist nicht immer überall irgendwie schön, deswegen. Oh. Ne? Mhm. Du kannst auch ein Hotel auf den Malediven haben, das ist halt auch irgendwann weg. Ne? Deswegen macht das auch keinen Unterschied. Ne?
Ja, ist auch irgendwie so, die Perspektive fehlt mir da, ne? Immer nur
Wasser. Die Malediven, Wasser, ja, das Wasser. Würde mir auch fehlen, weil da ist recht langweilig, außer tauchen ist halt nichts. Ne? Aber egal, genau. Jenny, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, weil du so, oder, nee, die Frage ist ja nicht anders. Warst du mal in einem Unternehmerinnenkreis tätig?
Ich habe das mal versucht, ja.
Und was heißt das?
Ja, also ich war mal eingeladen zu sowas. Damals, wir hatten ja auch irgendwie in Frankfurt noch einen Gründerpreis gewonnen für eine Coworking Space und dann wurde ich da so eingeladen zu sowas und ja, aber ich kann mich da nicht so richtig mit identifizieren.
Weil?
Naja, weil das war dann halt schon sehr stark. Also du hast zwar angeblich diese Schnittmenge von Frau und Unternehmerin, aber ich muss sagen, also das setzt halt irgendwie voraus, dass man sich so wahnsinnig stark in seinem Alltag mit diesem Thema Frau sein und als Frau ist alles anders und sowas identifiziert. Und das mag zum Beispiel für Mütter anders sein, wenn die halt dann Kinder haben und die Situation nochmal eine ganz andere ist, was auch den unternehmerischen Stress und sowas angeht und die Vereinbarkeit. Aber für mich war das halt irgendwie so ein bisschen seltsam, weil, also, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich denke nicht in meinem Alltag bewusst darüber nach, dass ich eine Frau bin, sondern ich bin halt einfach ich. Ich kenne mich ja nur als Jenny, ja. Und das ist dann sitzt du da zusammen und dann sagst du, ja, wir sind ja irgendwie so Frauen. Und dann sage ich ja, und dann hört es aber auch schon auf, also mit der Gemeinsamkeit irgendwie. Dann kam es auch dazu, dass natürlich, das haben wir ja eben schon mal gesagt, mit der Campingbranche und der doch Männerdominanz hier, in diesen Unternehmerinnenkreisen dann halt sehr viele so Berufe wie, da sind dann Coaches oder Leute, die irgendwas mit, da waren einige mit Schmuck und solchen Dingen unterwegs und das hatte so gar nichts mit meinem unternehmerischen Alltag zu tun. Und dann waren einfach die Themen irgendwie anders. Die waren ganz anders gelagert. Und deshalb habe ich mich da nicht so richtig zu Hause gefühlt. Ich habe dem aber auch nicht so viel Zeit geschenkt. Also ich will das jetzt nicht irgendwie unfair abtun, aber für mich war das damals keine Priorität. Ich war dann sehr aktiv tatsächlich im Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, also der erste Lobbyverband tatsächlich für Gründer und Kleinselbstständige bis 8 Mitarbeiter ungefähr, weil mich da viel mehr die politische Arbeit interessiert hat auch und wirklich sich stark zu machen für die Schwierigkeiten und die Hürden, die man eben als Kleinselbstständiger in Deutschland zu überwinden hat, ne? Also Stichwort Krankenversicherung, Rentenversicherung, aber auch so in irgendwelchen Regularien vergessen zu werden, weil man auf einmal einer Branche angehört und dann ist man bei der IHK in der, keine Ahnung, Campingbranche und dann ist man halt so ein Solo-Selbstständiger und geht unter irgendwelchen Großkonzernen. Ja, also das war was ich dann eher gemacht habe, Lukas auch. Da habe ich auch die Regionalgruppe Frankfurt geleitet ganz lange. Und da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, ja.
Und aus dieser Erkenntnis raus, dass in Deutschland keinen Sinn macht, hast du gesagt, gehst nach Norwegen.
Nein, also ich bin nicht so jemand, der so Deutschland-Bashing macht. Deutschland hat viele Vorzüge und mir tut es immer so ein bisschen leid, wenn Leute sagen, ach, in Deutschland wird alles schlimmer. Es wird irgendwie gefühlt überall alles schlimmer und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon immer. Ich glaube, das ist so eine Narrative, die jede Generation halt weiterträgt. Also Norwegen ist einfach entspannter. Die Leute sind schon zufriedener. Das hat natürlich auch was mit dem extremen Sicherheitsnetz, was es dort gibt, durch die soziale Absicherung, die man da hat, zu tun, weil man immer weiß, man wird aufgefangen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl ist vielen abhanden gegangen in Deutschland. Auch so zum Beispiel, wenn man durch eine Insolvenz durch muss oder so mit der Firma, ist das einfach anders. Es ist nicht unbürokratischer, aber es ist pragmatischer im Umgang mit der Bürokratie. Wobei für uns, glaube ich, einfach so eher die soziale Kultur, die Landschaft, die dünnere Besiedelung des Landes eigentlich ausschlaggebend war. Ja.
Gibt es in Norwegen einen hohen Anteil an Unternehmerinnen? Weißt du das?
Es gibt wenig. Also man muss sagen, es ist keine Gründernation. Einfach deswegen, weil du kannst halt sehr gut und sehr entspannt angestellt arbeiten. Ja. Du hast halt viele Freiheiten. Es ist alles sehr entspannt. Es gibt nicht so diese Leistungsdruckkultur mit Ausnahmen natürlich, aber insgesamt ist es sehr bequem, angestellt zu sein. Und man gründet ja nicht unbedingt. Es gibt natürlich diejenigen, die gründen, weil sie eine gute Idee haben und wollen das machen. Aber man kann eigentlich oftmals mit Selbstständigkeit nicht mehr verdienen, zumindest die ersten Jahre. Und dann hast du natürlich Unternehmer, die Erben sind oder halt die Unternehmen wie keine Ahnung, aus der Lachszucht oder so eben ihre Eltern dann irgendwie ablösen irgendwann. Aber von den Gründern gibt's natürlich im gastronomischen Bereich natürlich einige, das hat man ja immer, auch gerade Ausländer, die dann nach Norwegen kommen und irgendwie ein Restaurant aufmachen oder so. Aber insgesamt ist die Szene klein, nur bei 5,5 Millionen Einwohnern in dem Land ist es ja auch sowieso weniger. Und ich bin tatsächlich in Oslo in so einer Unternehmerinnengruppe. Aber das auch wieder so, da machen sehr viele tatsächlich so im Kunstbereich was, Kunstkulturbereich oder halt so digitale Dienstleistungen, also SEO-Beratung oder Online-Marketing generell oder solche Sachen, ja. Also da haben wir dann auch nicht so viele Schnittstellen, ja.
Okay. Eine Frage habe ich noch in meinem Kopf, dann ist ja Peter wieder dran. Der lehnt sich schon zurück, gemütlich.
Ja, wie einen Podcast hören.
Ja, ist wie ein Podcast, ne? Ja,
genau.
Drei Vorurteile, die dir deiner Meinung nach als Unternehmerin entgegenschwappen, weil du Unternehmerin bist und nicht Unternehmer?
Wow. Also erstens, dass ich ja gar keine Ahnung haben kann und eigentlich nur das hübsche Gesicht für Lukas Business bin, weil er ist natürlich der Techie, was ja auch so ist, aber es heißt ja nicht, dass ich gar nichts tue und auch kein technisches Verständnis habe.
Ja, du bist die Seele, ne?
Ach, die Seele, nein.
Ist der Lukas jetzt dumm geguckt? Ich meine, ich sehe ihn ja nicht, deswegen.
Der liegt im Bett.
Ich sehe ihn auch nicht, ich höre ihn nur murmeln.
Okay.
Also keine Ahnung. Also schon oft, dass ich eigentlich angestellt wäre. Also das glaubt man mir erstmal oft gar nicht, dass ich wirklich, dass es unsere Firma ist und unser Geschäft. Das kommt tatsächlich sehr, sehr oft. Und dann manchmal schwenkt es um in das gegenteilige Urteil, dass ich dann sozusagen, ja, da muss ich ja die Chefin sein. Also wenn ich tatsächlich dann beteiligt bin, dann bin ich ja implizit irgendwie die Chefin und der Lukas arbeitet mir zu als Programmierer sozusagen, setzt das um, was ich sage. Das fand ich auch mal sehr witzig, weil irgendwie die Vorstellung, dass man das tatsächlich gleichberechtigt machen kann mit unterschiedlichen Stärken und abgegrenzten Aufgaben auch sozusagen, das scheint mancher Leute Vermögen zu überschreiten, ja.
Ja, ihr habt ja ein Vorurteil mir widerlegt für mich, wobei ich könnte es in der Tat nicht, mit meinem Partner zusammenzuarbeiten. Also anscheinend auch auf eine sehr harmonisierendes Prinzip. Ich meine, ich weiß nicht, was in eurem Auto abgeht, wenn die Tür zu ist, aber es geht mich auch nichts an, aber...
sehr harmonisch, ist schon ein bisschen eklig, ne, wenn man das so eigentlich sagt, aber es ist eigentlich sehr friedlich, schon immer. Wir haben ja, wie gesagt, schon kurz nachdem, da waren wir irgendwie ein Jahr zusammen, haben wir uns an den Businessplan für unseren Coworking Space gemacht und haben seitdem eigentlich immer zusammengearbeitet mit kurzen Pausen. Ja. Und das funktioniert halt sehr gut, weil ich glaube, wir schätzen sehr, was der jeweils andere kann und sind sehr froh, dass wir das nicht machen müssen. Jeweils und besprechen schon sehr viel so Strategie und Entscheidung. Aber wir müssen nicht, also kleinteilig besprechen wir gar nichts. Und das nimmt halt viel Nervfaktoren raus, ne? Also so, ich rede dem Lukas nicht in seine Programmierung rein und seine Reihenfolge, wie er irgendwelche Dinge abarbeitet und er redet mir nicht in meine, weiß ich, Vorträge rein oder so, sondern wir machen das halt jeder einfach für sich und vertrauen, dass der andere das schon gut macht. Und sind halt sehr, sehr dankbar dafür, dass wir uns da so gut ergänzen. Und deshalb, das passt einfach super. Und es ist mein Lieblingskollege einfach. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
Ist ja auch scheiße, wenn nicht.
Ja. Du hast ja auch nur einen Kollegen.
Ja, genau. Ja, wir sind irgendwie auch
Kollegen. In meinem Leben.
Für die Jenny sind wir irgendwie auch Kollegen, glaube ich.
Ja, schon.
Das glaube ich auch.
Ja.
Peter, wie ist das bei dir? Darf ich fragen? Also, wenn nicht, ist auch doof. Uli und du, siehst du das als gleichberechtigtes Hand-in-Hand-Arbeiten oder bist du da eher der Chef? Und die Uli macht dann eben die Jobs, wo du sagst, die müssen jetzt gemacht werden.
Nee, ich würde es nicht als Chef sehen, weil das wäre ja jetzt auch gefährlich, sowas zu sagen. Ne? Das würde ich dann als Retourkutsche direkt zurückkriegen.
Deswegen frage ich.
Ich würde es nicht als, als Chef sehen, vor allem deswegen, weil es gibt ja immer unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit. Ne? Ich glaube, bei dir, Jenny, und mit dem Lukas ist es, ihr kommt beide so aus diesem Bereich, dass ihr Unternehmen entwickeln wollt, dass ihr sozusagen dieses Entrepreneurship, ne? Also dieses Unternehmertum und so weiter so verinnerlicht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Uli sagen würde, das hat sie nicht. Also die Uli könnte auch sehr gut damit leben, könnte vielleicht sogar besser damit leben, einfach für jemanden extern zu arbeiten. Aber es ist natürlich mit der Lebensform, wie wir sie leben, mit dem vielen Unterwegssein und so weiter, einfach auch vorteilhaft, dann sozusagen im Familienunternehmen mitzuarbeiten. Aber dieses Thema vorantreiben, also die Uli hat da einen viel stärkeren Fokus auf das, was Familie angeht, Leben angeht etc. Und dieses Thema vorantreiben und in eine gewisse Richtung treiben etc. ist dann mehr mein Part, was aber dazu führt, und das ist vielleicht auch dann manchmal ein bisschen mehr konfliktbehaftet, dass du natürlich jemanden hast, der durchaus auch sehr viel kritischer ist, weil er in den Themen auch nicht drin ist, der vielleicht auch, ich bin ja sehr begeisterungsfähig, ne? Und ich glaube, Da versucht meine Frau schon öfters mal auf die Bremse zu treten und zu sagen, oh, nicht schon wieder. Ne? Oder was auch immer sehr häufig kommt, ist so, wer ist denn jetzt gerade der Star? Ne? weil ich jemanden im Umfeld kennengelernt hat, Zusammenarbeit oder ähnliches und dann und es da natürlich auch naturgemäß auch Leute gibt, mit denen man sich dann irgendwann nicht mehr versteht oder wo man rausfindet, das funktioniert doch nicht. Ich würde sagen, die Uli hält sich zurück damit zu sagen, ich hab's doch gewusst. aber du weißt ja, wie das so ist, ne? Nach langen Beziehungen muss man nicht mehr viel sagen, weil das reicht schon meistens
ja.
Der richtige Blick, ne? um zu wissen, ja, ist gut.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und man muss auch sagen, und das glaube ich, muss man wirklich. Muss man dann auch als wirklich gleichberechtigte Tätigkeit sehen. Es ist eben das Thema, dass wenn Kinder in der Familie sind und der Aufwand, der mit für Kinder zu treiben ist, dann noch Vollzeit gleichberechtigt auf Augenhöhe so eine Aufgabe mitmachen, ich glaube, das gelingt sehr wenigen. Egal, ob es jetzt der Mann ist, der sich um die Kinder kümmert oder die Frau ist, die sich um die Kinder kümmert. Aber diese Aufgabe ist einfach eine Aufgabe, wenn du dann auch mit all dem, was Schule und sonst was, also das ist ja unfassbar. Das ist, glaube ich, für Außenstehende gar nicht so begreifbar, wie viel das ist. Und dann, glaube ich, ergibt sich daraus auch andere Rollen. Ne? Also das ist, weil halt einfach der Alltag auch anders aussieht. Ich glaube, das ist eben, auch nicht, oder vielleicht bei euch, Jenny und beim Lukas, auch schön ist, dass ihr sozusagen auf Augenhöhe, auch auf dem Wissensstand, was Augenhöhe angeht, miteinander diskutieren könnt über das, was ihr macht.
Ja. Ja.
Und das kannst du oft gar nicht mit deinem Partner, weil die Uli ist im Alltag, in der Schule, in 1000 Themen, in was weiß ich, was da ist, drin. Ich bin in diesen Firmenthemen viel stärker drin. Das heißt, du musst erst immer mal wieder so ein Pari herstellen, ne? Dass du sagst, okay, bring mich mal auf ein Update. Was ist eigentlich so passiert, ne? Und was ist so Sache und so. Und das ist anders. Ich würde gar nicht sagen, ob das besser, schlechter oder sonst was ist wurscht, sondern es ist anders.
Interessant.
Ja. Kaum reden wir, kriege ich eine WhatsApp von meiner Frau. Das haben die alles.
Ja, genau, hat es gespürt.
Ihr redet über mich, ihr habt es mitbekommen.
Genau.
Spürt das.
Kein Scheiß.
Sehr kein Scheiß, halt im Mund.
Genau.
Erzähl nicht von zu Hause.
Ach, scheiße. Ja, es ist auf jeden Fall echt interessant und trotzdem, jetzt lassen wir mal das Ganze, was ich gerade mit Familie und Kinder und so weiter weg, trotzdem, Jenny, ziehe ich einen Hut davor, wie respektvoll ihr miteinander umgeht. Also das ist schon sehr außergewöhnlich. Also das siehst du nicht häufig, muss ich sagen. Also wir kennen ja auch viele Menschen. Aber das ist, und vielleicht ist Harmonie ist manchmal so ein bisschen negativ behaftet, ne? Also das, aber es ist an sich als Wort, wenn man es wirklich von der Bedeutung her nimmt, was Positives und das ist auch was Cooles. Ne?
Ja,
also
klar.
Das ist was ihr euch auch erhalten solltet, weil das, und dieses Thema in der Außenwirkung, ja, das stimmt, aber das ist halt auch, dass die Leute denken, der Techie ist verantwortlich, liegt aber auch daran, dass sie halt einfach nicht kapieren, was der da macht.
Ne? Nee, und, das stimmt.
Ne? Und das ist ja, ne, wenn der Lukas zu mir sagt, und Coden macht mir nicht so viel Spaß, aber ist auch, ne, oder macht mir Spaß, aber ist nicht so das Wichtigste, denke ich mir, ach ja, gut, ja, Coden.
Aber das ist halt, das ist ja auch immer wichtig, wie man das intern sozusagen wieder die Wertschätzung ist. Was andere sagen oder denken, ist dann irrelevant und ich weiß, dass der Lukas auch sehr zu schätzen weiß, was ich dazu beitrage, auch wenn ich jetzt ihm beim Coden nicht helfen kann, aber ihm halt auch den Rücken frei halten kann mit eben anderen Dingen und so. Zum Beispiel, ich mache die Buchhaltung ganz klassisch und mir macht das sogar Spaß. Ja,
Kurze Übersetzung für Coden, bevor die Leute alle ihr Handy rausholen?
Also programmieren, okay. Ja. Genau.
Das ist eine gute Erklärung.
Naja, aber ich meine, jeder, der irgendwie Unternehmer ist, weiß, dass ohne gute Buchhaltung halt auch kein Unternehmen zu führen ist. Und deshalb, das ist dann eine sehr gute Ergänzung einfach, dass es halt nun mal so ist, dass er das eine gut kann und das andere nicht mag und ich das andere halt ganz gut kann und auch mag.
Ja.
Und dann passt das eben. Und viele Sachen machen wir ja auch gemeinsam. Also das ist einfach eine super Sache. Und ich meine, Harmonie, ja, also wir haben schon natürlich auch Momente, wo es einfach angespannt ist, weil ihr kennt das ja selber, wenn man so viel unterwegs ist, ist viel zu tun, die Arbeit bleibt liegen, wenn man auf Veranstaltungen ist und man muss das halt noch machen. Und wir sind aber, glaube ich, beide sehr gut darin, dass wir selber sehr gut reflektieren können, jeder für sich, dass oft, wenn man irgendwie genervt ist, es an einem selber liegt und wie man sich gerade selber fühlt und halt eben nicht das auf den anderen überträgt, sondern dann einfach weiß, okay, ich bin heute einfach durch und lass uns jetzt bestimmte Dinge auch vielleicht heute gar nicht mehr diskutieren, sondern das machen wir, wenn wir wieder zu Hause sind und Ruhe ist, weil es einfach immer zu viel ist. Also man hat immer zu viel Arbeit, zu viel zu tun, zu viel Dinge im Kopf. Wir sind ja beide auch immer sehr kreativ und haben viele Ideen und so und da muss man einfach lernen, dass man das für sich so ein bisschen aufspart teilweise, weil sonst kracht man sich halt im Zweifelsfall doch, weil es einfach nicht, ja, der andere ist ja auch fertig dann, ne, also aber ja. Es funktioniert gut, also ich sehe da gar keine Schwierigkeit, es macht nach wie vor sehr viel Spaß und ich liebe einfach dieses Leben, also ich habe auch neulich mal für mich reflektiert, als ich dieses Interview da gegeben habe mit der Frauenzeitschrift, dass ich einfach nur gedacht habe, boah, eigentlich, ich habe so ein geiles Leben, ja, also ich wache einfach auf und denke so, das ist schon wirklich cool, wie was wir uns so aufgebaut haben, so ein Leben zu haben, wie es uns Spaß macht, ich meine, wir sind gerne auch zu Hause, das kommt ein bisschen kurz, aber es kommen auch wieder andere Zeiten und jetzt, wo wir noch diesen geilen neuen Van haben, ich bin einfach total beflügelt irgendwie, ich freue mich einfach tierisch auf, was noch kommt dieses Jahr.
Cool. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, Peter. Wir haben gleich 51 Minuten.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Das wäre jetzt auch, hätte ich jetzt auch so gesagt. Wenn du zurückschaust, Jenny, und an die Anfänge eurer App-Entwicklung gehst, wenn in dem Moment es gerade opportun gewesen wäre, eine App zu entwickeln für bessere Haushaltsarbeit, hättet ihr dann eine Haushaltsarbeits-App gemacht, weil es einfach darum ging, eine App zu entwickeln, also irgendwas
Nein.
zu finden?
Nein, niemals.
Sondern ihr wärt immer bei dem Thema Camping auch verhaftet geblieben.
Alles, was wir machen, hat immer direkt damit was zu tun, dass wir irgendwie ein Painpoint, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, also irgendwie ein etwas, was uns selber...
Finger in der Wunde.
Ja, also irgendwas, was halt irgendwie für uns nicht funktioniert, zu optimieren. Also für uns war immer klar, wir entwickeln Dinge, weil wir irgendwie einen Bedarf sehen, den wir selber auch spüren. Ich hätte es nicht gekonnt, irgendwie mich was reinzufuchsen, wo jemand sagt so, oh, das ist aber ein riesengroßer Markt mit viel Potenzial. Ich glaube, da hätte mir einfach die Leidenschaft gefehlt, weil ich den persönlichen Bezug nicht gehabt hätte.
Ja,
verstehe ich gut.
Ja. Jetzt weißt du auch, warum wir drei uns oder vier uns so gut verstehen.
Auf jeden Fall.
Wow.
Wow, Peter, du hast ja...
Schlusswort, oder eigentlich?
Also ich muss mal ganz kurz zusammenfassen, ja. Wir haben seit langem keine Folge mehr gehabt, wo wir so wenig über Camping geredet haben.
Ja.
Wir haben relativ lange uns nicht mehr mit einer Frau unterhalten. Das sollten wir öfters machen.
Ja.
Und jetzt kommt das größte Benefit. Und ich glaube, das hängt vielleicht... ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass wir uns mit einer Frau unterhalten haben, aber der Redeanteil, den du heute hattest, Dirk, der war also unfassbar, der war mehr... Eigentlich könnte man alle anderen Folgen mit dir zusammenfassen und dann kämst du ungefähr auf dem, was du heute hattest.
Ja.
Ja.
Lässt du ihn sonst nicht zu Wort kommen, Peter, oder was?
Lass jetzt so nicht sagen, weil die Biene das hören wird, aber ich kann ganz gut mit Frauen, weißt du?
Okay. Diesen Schnippel schicke ich direkt weiter an die Biene.
Ja, genau. Nein, es war mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und als du mir das gestern geschrieben hast, habe ich gedacht, okay, jetzt sammel dich mal ein bisschen. Weil das ist ja jetzt nicht, weil ich mir ja gedacht habe, dass wir jetzt nicht eine Stunde lang über eine App reden. Nee. Weil die kann sich ja jeder selber runterladen und erklären.
Richtig. Das werden wir auch in die Shownotes packen. Also wer ein bisschen mehr über die App, aber auch über Jenny und Lukas erfahren will, der kann das über die Shownotes, über das, was da drin steht, machen. Wir werden sicherlich auch nochmal, was ich sehr spannend finde, mit der anderen Seite der Macht reden.
Auf alle Fälle will ich den Lukas
vor das Mikrofon holen. Eine Folge mit dem Lukas machen. Mal gucken, was da. Und vielleicht auch sogar mit Buddy und Pixie. mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und was das auf sich hat, das ist dann in der nächsten Folge mit dem Lukas. Wer sind Buddy und Pixie? Damit enden wir diese Folge. Ich fand es sehr, sehr angenehm, sehr schön. Schöne Grüße aus Berlin nach Bonn.
Danke,
und ins Nachbarfahrzeug und ne, Jenny, gleich müssen wir los auf dem Stand.
Genau. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao. Ciao.